Hallo, hier ist Olli Schulz, der eine von Sanft und Sorgfältig. Ich grüße Sie, liebe Zuhörer. Sie erwarten sicherlich heute eine spektakuläre Sendung. Es ist viel passiert. Mein kleiner Kollege hat die Medienlandschaft aufgewirbelt. Und jetzt würden Sie natürlich sich wünschen, wir würden über alles heute in der Sendung reden. Also die Insider-Infos. Und Sie würden sich hier aufgeklärt fühlen. Wird aber nicht passieren. Ich bin nämlich gerade auf Tour. Und diese Sendung, die Sie jetzt hören, die wurde am Montag schon aufgezeichnet. Deswegen ist es alles ganz, ganz anders. Es wird noch verrückter. Erwarten Sie jetzt 2 Stunden Radiosendung verrückt mit Jan Böhmi Böhmermann und mir, Olli Schulz. Viel Spaß.
Ach Mann, Jan, es ist schon wieder Sonntag.
Der 22. März 2015. Hier ist Sanft und Sorgfältig.
Ja, mit Jan und Olli, da sind wir wieder. Die großen Freunde des Radios.
Oh Mann, letzte Woche haben wir es ein bisschen übertrieben. Fidi und Bumsi. Wir haben Scotland Fahrt erfunden.
Ja, das war wirklich...
Das war wirklich witzig. Wir müssen heute ein bisschen runtergehen vom Gas. Wir haben Ärger bekommen aus den Sendern. Die haben gesagt, Leute, zu funny ist nicht gut. Naja, lachen sich die Leute tot und das ist schlecht für die Quote.
Absolut richtig. Aber wir sind beide heute, guck mal, du siehst gut heute aus. Du hast so einen weißen Laienanzug. Hast du keine Socken an deinen Slippern oder was?
Nee, das sind keine Slipper, das sind Moccasins.
Ach, das sind Moccasins mit so Ledernoppen unten dran, oder?
Ja.
Guck mal, ich habe mir so neue Bänder gemacht hier. Das ist von Cartier hier, das eine.
Ist das ein Panama-Hut, ein echter, den du da trägst?
Ja, das ist ein Panama-Hut. Ich will nämlich bald abhauen, ich habe keinen Bock mehr, Jan.
Aber doch nicht in den Schuhen.
Wieso? Das sind hier, wie heißen die nochmal? Das sind,
Birkis, offene Birkis. Ich trage ja Birkenstock nicht mehr, seit rausgekommen ist, dass Birkenstock-Mitarbeiter, also Frauen, die bei Birkenstock arbeiten mussten, geschlagen wurden.
Warum wurden die geschlagen?
Weil die nicht schnell genug waren. Die männlichen Kollegen waren schneller und da wurden die Frauen geschlagen, damit die schneller arbeiten. Habe ich also ungefähr. Oder schlechter bezahlt, eins von beiden.
Birkenstock ist ja auch so eine Welt, in der man sich gar nicht auskennt, oder? So in die Birkenstock-Welt. Und das ist ja auch so ein bisschen, also da sind wir schon beim Thema der heutigen Sendung, Jan. Und da werden sich viele freuen.
Auf die Überleitung bin ich jetzt gespannt. Da bin ich mir sehr gespannt.
Wir beide sind betriebsblind. Wir drehen uns im Kreis. Es geht um Medien, ja. es geht um Celebrities. Wir reden und reden und wir vergessen den kleinen Mann da draußen manchmal. Und das nennt sich Betriebsblindheit. Wenn man sich nur noch in seiner eigenen Welt irgendwie auf. Wenn es nur noch um Geld, Frauen, Erfolg, Medien geht. Und ich will irgendwie, dass das mal aufhört bei uns.
Das ist Betriebsblindheit bei uns. Nein, also wir sind natürlich betriebsblind. Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Wir wissen nicht mehr, wo oben und unten ist. Wir haben das Koordinatensystem, mit dem wir auf die Welt gekommen sind, verloren. Wir haben keine Werte mehr. Ja. Wir wissen nicht mehr, ob wir gute Sachen oder schlechte Sachen machen. Und deswegen müssen wir heute wieder zurück aufs Gleis.
Das ist ja ein bisschen wie bei allen Leuten, so, die so in ihrer eigenen Welt erfolgreich sind. Fußballer zum Beispiel, Sportler, also so generell Sportler.
Chefs von Birkenstock zum Beispiel, auch die sind natürlich erfolgreich.
Oder die bei Amazon arbeiten. Und die ganzen Tag die Sachen uns zuschicken, die wir bestellen, von unserem guten Geld, was wir da also. Und also, das ist ja alles, jeder ist ja irgendwie. Und wie schafft man das eigentlich, da rauszukommen aus seinem.
Ja, ja. Braucht man eine Supervision? Muss man ab und zu mal einen Unternehmensberater anstellen? Vielleicht auch für privat. Warum nicht eine Unternehmensberatung, so McKinsey? Wenn McKinsey, das ist ja eine Unternehmensberatungstätigkeit, mal gerade eben für alle Unternehmensberatungsfirmen. Warum machen sie nicht mal so einen Privatzweig auf? Keine Ahnung, McKinsey Private, wo man einfach mal. Das Leben auf wirtschaftliche Sinnhaftigkeit auch von Privatpersonen überprüft, ob das alles so Sinn macht, was man so macht, ob man nicht eventuell ein bisschen effizienter sein könnte und ein bisschen die Prozesse optimieren. Das wäre doch eine gute Idee, wenn das. Was hast du denn im Mund?
Ich habe gerade das ist der Schaum von meinem Kaffee, den ich gerade abschlürfe. Hier, hör mal.
Das klingt so, wie wenn du in so einen dicken Negerkuss reingebissen hättest.
Das heißt Mohrenkuss, Mann, Jan. Das haben wir schon so oft gesagt, wir können hier nicht.
Nein, das ist auch, das ist wieder Stichwort Betriebsblindheit. Wir sind in so einer rhetorischen Betriebsblindheit. Die deutsche Sprache. Da werden Pippi Langstrumpf-Bücher hier.
Oder die Kinder von der Krachmacherstraße.
Das wird heißt jetzt alles anders. Das heißt, die heißen jetzt irgendwie die Kinder aus dem Wendehammer, ich weiß nicht. Und dann wird da Neger rausgestrichen. Ja. Aber ich finde, das muss man seinen Kindern vorlesen und eben dazu sagen, dass man das heutzutage nicht mehr sagt. So. Ist doch so.
Dann lese ich mit meiner Tochter die Kinder von der Krachmacherstraße und dann malt sich das eine Kind das Gesicht schwarz an und sagt zum anderen Kind, du guck mal, ich sehe jetzt aus wie ein richtiger Sklave. Und dann fragt mich meine Tochter, Papa, was ist ein Sklave? Ja, jetzt, wie erklärst du deinem Kind, was ein Sklave ist?
Dann musst du sagen, das, was der Papa letztlich macht, der ist der Sklave.
Was der Papa für die Mama macht, das ist eigentlich Sklavenarbeit.
Der Papa ist der Sklave der öffentlichen Meinung zum Beispiel und der ist der Sklave des Publikums. Der muss Papa tanzen, wenn das Publikum das will.
Ja genau, ein Hofner, ein Clown. Der Papa ist der Clown.
So wie der Papa.
Ja genau, so nur, wie der Papa.
Nur zum Glück ist das heutzutage besser bezahlt natürlich.
Absolut richtig. Früher waren ja Hofnarren, auch die wurden ja auch dann leicht umgebracht. Ne? Wenn der mal der Gag, wenn der König dem Gag nicht gut fand, dann hat er ihn direkt mit der Sense den Kopf abgesäbelt.
Das ist heute anders. Heute kommt, wenn der Gagmann nicht gut ist, kommt dann irgendwie der Programmdirektor vorbei und sagt, ob man nicht eventuell doch mal überlegen möchte, was anderes zu machen. Stimmt. Als Radio am Sonntagnachmittag. Du Olli, sag mal, wie hältst du das eigentlich, wo wir gerade beim Thema Kinder sind? Und wenn deine Kinder Bilder malen. Mhm. Ich habe diese Woche eine ethische Entscheidung getroffen.
Ja.
Ich schmeiße einfach den Großteil weg.
Ich freue mich wirklich.
Ich freue mich ganz über viele Dinge dann. Man freut sich wirklich, besonders schöne werden aufbewahrt. Aber selbst der Stapel mit den besonders schönen Bildern ist mittlerweile zu groß, dass man den jetzt so einfach privat zu Hause lagern kann. Muss man irgendwas anmieten.
Es ist wirklich so viel. Und jedes Mal habe ich schon Angst, wenn ich in den Kindergarten komme und die Lütten abhole. Und dann auf einmal stehen die da schon mit großen Augen und geben mir diese Bilder, die gemalt haben. Auf den Bildern ist nichts zu sehen. Und dann zeigen die mir hier, das soll die Sonne sein. Sag ich, das soll eine Sonne sein. Das ist keine Sonne, das ist ein Punkt und dann Striche. So sieht keine Sonne aus, Mann. Oder hier, das ist hier der lustige Hund und so sieht kein Hund auf der ganzen Welt aus. Das ist alles Blödsinn und so.
Ja, es ist unrealistisch und es ist viel zu viel, was die malen, die Kinder. Die müssen ein bisschen weniger malen. Die übersättigen den Markt. Das ist wieder auch Stichwort Betriebsblindheit.
Oh ja.
Die Kinder merken nicht, dass sie mit ihren Bildern, mit ihrer überbordenden Produktivität den Markt kaputt machen. Da muss man ein bisschen auch natürlich auf die Qualität achten.
Ja, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ob man da nicht einfach ein bisschen härter werden soll.
Finde ich schon. Vielleicht, wenn es sogar sowas gäbe von McKinsey Kids. Also, dass die Kinder schon auf Wirtschaftlichkeit überprüft werden. Dass relativ früh gesagt wird, pass mal auf, Kind, mal weniger Bilder, aber die du malst, müssen besser werden. Das ist besser, sinnvoller. So.
Aber ich glaube, dass meine Kinder nie richtig schön malen werden können, weil ich war auch nicht gut im Malen. Ich konnte nichts bis heute. Malen ist ganz, ganz schrecklich bei mir. Das ist gar nicht drin. Also, ist auch ein bisschen peinlich. Ich kann nichts malen. Ich kann nicht meinen Hund malen. Also, das sieht aus wie ein Tier. Ich kann das alles gar nicht. Und deswegen kann ich meinen Kindern auch keinen Vorwurf machen, dass sie auch nicht malen können.
Ja, das erklärt, warum du immer so stolz mir irgendwelche Bilder übergibst, wenn wir uns mal privat sehen. Du kommst auch mal mit so Bildern an, die du gemalt hast. Und sag ich mir, toll, Olli.
Ich habe die letzten Bilder jetzt alle an Sebastian Edati geschickt.
Ja. Du, ich muss dir was beichten,
ja.
Stichwort Betriebsblindheit. Mhm. Ich mache gerade ein Entgiftungs-, ich mache gerade Detox.
Echt?
Ich bin seit dreieinhalb Tagen...
Dann mache ich die Musik aus. Das ist jetzt kein Witz.
Kein Scherz. Ich bin seit dreieinhalb Tagen runter von Cola.
Ja.
Das ist die absolute Hölle.
Und Chips?
Das ist die wirklich... Chips bin ich, mache ich im nächsten Schritt.
Okay.
Die liegen hier schon eine Packung Fritz-Sticks, die mich anlächelt und sagt, iss mich.
Ja.
Das ist zwar jetzt Unzeit für mich, aber ich trinke keine Cola seit dreieinhalb Tagen, ich trinke nur noch Wasser. Und das ist, du weißt, für mich ist das ein Riesenakt, weil ich bin wirklich süchtig nach dem Scheiß.
Du bist wirklich süchtig danach. Das Problem ist nur, dass dich das nicht alt machen wird, wenn du weiter auf diesem selbstzerstörerischen Cola-Trip bist.
Warum?
Ganz einfach, Cola ist auf alle Fälle nicht gesund. Also ich glaube nicht, dass Cola dir irgendwas Gutes tut. Wirklich. Ist genauso wie wenn man zu viel Milch trinkt. Wusstest du, dass Milch das Kalzium aus den Knochen saugt?
Ach, das ist doch Quatsch. Wusstest du, dass Masernimpfungen eigentlich Masern hervorrufen? Das ist totaler Quatsch, was du da erzählst.
Ich habe gehört, in der Radiosendung.
Xavier Naidoo, School of YouTube.
Da wird gesagt, wenn man zu viel Milch trinkt, weil der Körper, der saugt das natürliche Kalzium aus den Knochen. Ja, lies doch mal nach, Jan. Du bist nämlich total ungebildet. Du hast gar keine Ahnung. Du lebst dann nämlich auch in deiner eigenen Welt und denkst, dass dir jetzt irgendwie in der Nachbarschaft da irgendwie die richtigen Thesen des Lebens irgendwie rausgehauen werden. Ne? Du hängst doch nur noch in Köln-Ehrenfeld herum mit deinen Nachbarn und dann irgendwie im Stammtisch. Was bist du eigentlich im Stammtisch inzwischen auch? Also dann quatscht.
Nee, nicht Stammtisch, aber ich bin wahnsinnig, also ich bin hier nachbarschaftlich wahnsinnig engagiert. Ich wohne hier in Ehrenfeld, habe ich ja öfter schon mal erzählt, in so einem Mehrfamilienhäuschen und es ist ein kleines, also einfach eine wunderschöne Nachbarschaft und auch eine multikulturelle Nachbarschaft. Zwei Häuser weiter wohnt Günter Wallraff. Das ist wirklich ganz toll, man lernt hier Leute kennen.
Aber den erkennt man ja immer gar nicht, Günter Wallraff, weil er in irgendeiner Verkleidung steckt, oder?
Gestern ist er als Moor über die Straße gelaufen und hat Negerküsse verkauft.
Das ist sehr gut. Und jetzt spielen wir erstmal ein bisschen Musik. Hier ist eine Band aus Afrika.
Hier ist Toto. Ist der Bassist gestorben letzte Woche?
Ach,
ja, lach mal nicht.
Ja, aber
ja,
der hat,
wirklich.
Die haben mega viel Erfolg gehabt und der ist bestimmt auch ganz alt geworden, oder?
Nee, der ist 50 geworden.
Echt?
An ALS gestorben.
Ach, das Scheiße. Na ja. Gut, dann spielen wir jetzt Toto. Aber ich würde gerne den Song hören, den sie geschrieben haben für Roseanne Arquette. Hier ist Roseanne von Toto. Für alle Sender, die jetzt denken, das ist uncool. War mal in den 80ern. Unsere Eltern haben sich dazu vermehrt. Also, hier ist Toto.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Hier ist Sanft und Sorgfältig, heute am Sonntag die Mellow-Ausgabe. Oh. Betriebsblind ist das Thema. Wir versuchen uns
Kopfschmerzen.
Ja, wir versuchen uns ein bisschen zu lösen von alten Gewohnheiten. Wir versuchen so ein bisschen unser Leben zu ändern, rauszugucken über den Tellerrand hinweg. Und Jan Böhmermann macht wirklich eine Sache schon mal. Oh. Er hört auf mit dem Cola trinken, seit 3,5 Tagen. Und das klingt jetzt vielleicht wie so ein blöder Gag, aber eins kann ich Ihnen sagen, so oft wie ich schon bei Jan Böhmermann oben in seinem kleinen YouTube-Zimmer war und da irgendwie rumsaß, ne? Und was da geht man längs und dann sagt er, wenn bei Jan...
Vorsicht auf die Flaschen.
Nee, zieh die Schuhe aus. Und ich sowieso, und er so, ja, du trittst die PET-Flaschen kaputt. Und ich so, wie jetzt? Oder PET, oder PET oder PET ausgesprochen. Ich sag PET. Und
PET.
Weil du, von dem Geld, von dem Pfandgeld, ne, was ihr da in Cola verschnappt, da fliegt ihr doch einmal im Jahr im Urlaub, oder?
Das ist wirklich so. Und das ist tatsächlich wie so ein Smallland-Bälle-Paradies, nur mit Cola-PET-Flaschen. Jetzt teilweise Kinder aus der Nachbarschaft kommen und fragen, ob sie mal in den Cola-Flaschen baden dürfen. Ich bin aber auch so ein Pfandflaschen-Messi. Das bringen die einmal im Jahr runter.
Oh Gott,
und das ist einfach scheiße.
Ich mach das
ja, jetzt
so,
habe ich aufgehört,
ja.
Du.
Okay, dekadentes Verhalten meinerseits, was jetzt alle unsympathisch finden. Ich sammle alle Pfandflaschen. Irgendwann ist die Küche voll, ich bin genervt, ich tue sie im blauen Möwesack und schmeiße sie einfach weg.
Das ist der Erfolg, der zu Kopf gestiegen ist.
Das ist vielleicht eine dekadente Geste, die ich mir wirklich ein paar Mal jetzt angewöhnt habe, wo ich dachte, ich habe jetzt keine Lust mehr hier, 85 Wolwig-Flaschen in diesen Automaten, der dann wieder nicht...
Wo auch noch Wolwig-Flaschen, die geben 25 Cent Pfand.
Ja, also ich biete hiermit jemanden, der Lust hat, einmal im Monat nach Schmargendorf vorbeizukommen. Kein Witz. Das ist eine ehrliche Sache, eine ehrliche Angabe. Wer Lust hat, der kann sich bei post@ollischulz.com melden. Ich möchte eine seriöse Bewerbung und kann sich einmal im Monat die Pfandflaschen bei mir abholen.
Einzige Bedingung, sie müssen gut aussehen, weiblich sein und nackt kommen.
Ja, sie müssen zwischen 20 und 25 sein.
Wirklich wahr, Olli? Ist das dein Beuteschema zwischen 20 und 25? Ist das der Olli Schulz, den ich immer für so einen integren Familientypen gehalten habe? Bereitet er sich jetzt schon mental und sexuell auf die Tour vor? Ist das das, was die Frauen erwarten dürfen? Dass da Leute, die über 25 sind, was ist das überhaupt für eine Art, abgewiesen werden?
Naja.
Das ist doch... Mit 25 hat man seinen sexuellen Peak noch gar nicht erreicht als Frau, als Mann erst recht nicht.
Aber als Mann hat man seinen sexuellen Peak nie erreicht, glaube ich. Da rennt man immer dem sexuellen Peak hinterher und denkt, jetzt kommt er noch. Und hätte eigentlich schon lange aufhören sollen mit Geschlechtsverkehr.
Aber guck mal, wie Helmut Schmidt. Ja. Wer hätte das gedacht, dass der da jahrelang in der Gegend rumgevögelt hat? Der alte Bundeskanzler. Was meinst du, warum der ist konserviert durch Sex? Der ist einfach mit seiner Helga, wie sie da heißt, diese Sekretärin.
Meinst du, der ist mit Sexsaft eingecremt worden immer von seinen Frauen.
Der hat die Loki gehabt. Das war quasi sein Heimathafen. Ja. Und dann gab es da noch viele andere kleine Zuhäfen, sag ich mal so. Und die hießen alle Helga und waren 20 Jahre jünger als er.
Ich frage mich, warum er das jetzt mit 95 meint, nochmal an die Öffentlichkeit
bringen
zu
müssen. Wahrscheinlich, weil Giovanni Di Lorenzo ihn irgendwie durchgekitzelt hat und gesagt hat, Mensch, Helmut, erzähl mal, das ist noch was zum Schluss hier. Um deinem Denkmal so ein bisschen unten den Sockel wegzudrehen, damit die Anzahl der Straßen und Plätze, die nach dem benannt werden, nicht allzu obszön groß werden.
Das war nämlich so, Giovanni hat Helmut Schmidt gefragt, du Helmut, bist du eigentlich mal fremdgegangen? Und sagt Helmut, ja, wieso? Und dann sagt Giovanni, ist geil, ne?
Was?
Nee, ne, so ein Gespräch war das nicht, ne?
Nee, das war nicht so ein Gespräch. Nee, das war eher sowas wie, hey Helmut, gibt's da irgendwas, was wir noch nicht wissen? Überleg mal.
Und dann hat er gewühlt.
Lange überlegt.
Und er hat gesagt, komm, erzähl doch einfach mal, ich habe Affären gehabt. Vielleicht will er auch einfach noch ein Macho-Image. Also vielleicht will Helmut Schmidt auch einfach noch so als großer deutscher Stecher vom Feld gehen. Also
Bundesstecher.
Ja, das sind, glaube ich, sowieso immer Gerüchte, dass die Politiker damals alle unheimlich viel rumgeführt. Wahrscheinlich hat er jetzt überschaubare 3 Frauen in 95 Jahren gehabt oder so. Das ist ja damals, ey, nach dem Krieg und so, da gab es keine Swinger, da gab es kein Tinder. Die haben das alles nicht gehabt. Die mussten mit Wackerstein, mit einer Schubkarre von Wackerstein die Stadt wieder aufbauen.
Geschlechtsverkehr haben. Was?
Ja. Was heute Tinder ist, war damals hier der Steinehaufen, wo die da alle hingelaufen sind und die Steine geholt haben, um das Land wieder aufzubauen.
Komm, wir treffen uns am Steinehaufen und dann wird dann irgendwie zwischen dem Aufbau der Frauenkirche und irgendwie und dem Abreißen von alten Sachen wird dann schnell gefügelt. Sag mal, Olli, ganz kurz, Stichwort Tinder, ne?
Ja.
Das würde jetzt den Boden unter den Füßen wegziehen.
Na?
Tinder ist jetzt seit März ist Tinder kostenpflichtig.
Oh.
Und zwar muss man 20 Euro bezahlen, wenn man über 30 ist und 10 Euro, wenn man unter 30 ist.
Ist das jetzt ein Witz oder ist das wirklich
wahr? Das ist kein Scherz.
Du musst jetzt zahlen?
Tinder,
oh Mann,
da,
ich wollte
uns, auch... Ja, und Ja. Das Schlimme ist, dass Leute über 30 20 Euro zahlen müssen und Leute unter 30 10 Euro.
Aber warum müssen die unter 30 weniger zahlen?
Weil die noch festeres Bindegewebe haben und more fuckable sind. Sag ich es mal ganz, wie es ist.
Es ist, weil die more fuckable sind, deswegen.
Ja, und weil die natürlich alle noch, die sind auf der Suche und haben noch eine realistische Chance, was zu finden. Und ab 30 wird's halt ein bisschen traurig, wenn man dann noch tindert. Da muss man eine Schutzgebühr bezahlen.
Ja, aber.
Diese traurigen, hängenden Gesichter. Und dieses, wenn man dann weiter nach rechts swipet und dann ist auf einmal, sieht man die Väter und Mütter auf einmal mit ihren Kindern aus der ersten Beziehung schon. Und so, da wird's dann immer, zum Ausgleich müssen die mehr Geld bezahlen. Ist so.
Aber das ist doch eigentlich Quatsch, Jan. Weil, mal ganz ehrlich, meinst du, dass wir beide vor 10 Jahren more fuckable waren als jetzt? Also
nein. Also, nein, nein. Ich hab letzte Woche in unserer Sendung nachgespielt, dass ich quasi, also hab mich als 14-Jähriger wieder zurückverkleidet.
Ja.
Und dann habe ich so von einer Kostümbilderin Klamotten rausgelegt bekommen. Und die waren viel zu cool. Also so Mitte der 90er Klamotten. Dann hab ich die angeguckt, die Klamotten. Das war übrigens ein erschreckend vertrautes Gefühl, so alte Klamotten wieder zu sehen, ja, aus den 90ern. Und hab ich der Kostümbilderin gesagt, nee, sorry, Hannah. Aber das ist einfach, so bin ich nie rumgelaufen. Das waren die coolen, hatten sowas. Ich hatte einen langen Ledermantel, den ich mir quasi im Anflug von, jetzt mache ich mal was mit Mode, im Secondhand-Laden
gekauft habe. Ich habe auch einen Ledermantel gehabt, wirklich.
Ich sah aus wie Reinhard Heydrich irgendwie.
Ey, alle in Leder, das ist wie, oh Mann, ey. Ich hatte auch so.
Wirklich, hast du auch einen Ledermantel? Ich hatte einen braunen Ledermantel, aber nicht wegen Nazi, sondern weil ich damals so ein...
Ich hatte einen schwarzen Ledermantel, also der war so halblang, der war eigentlich viel zu klein für mich, auch an den Armen. Aber ich habe den getragen, weil ich irgendwie extravagant aussehen wollte und weil ich lange Haare hatte. Oh Gott, das war...
Und wenn es damals schon Tinder gegeben hätte, hätten wir wahrscheinlich mit dem Outfit, hätten wir damals, obwohl wir weit unter 20 waren, hätten wir 50 Euro zahlen müssen pro Monat, dass wir da immer mitmachen dürfen.
Absolut.
Um die Leute nicht zu verschrecken. Ach Mensch.
Warum können wir nicht unsere eigene Sex-App machen, wo man wirklich so, also wo es nur darum geht, so Leute...
Wo es nur uns beide gibt und die Leute können...
nur uns beide und Frauen können sich anmelden. Meinst du, dass wir in der
Aber Männer, ich bin da ja ein bisschen offener immer als du, Olli.
Ja.
Vielleicht, weil ich auch jünger bin und nicht so oft auf Tour war oder so,
ja,
und die Erfahrung auch einfach noch machen muss. Aber ich finde, da sollte man schon auch geschlechtsmäßig offen bleiben, ehrlich gesagt.
Das ist bei mir nicht, ich hab's alles versucht. Ich bin leider nicht beidseitig bespielbar.
Du bist so spießig, Olli, wirklich.
Ja, vielleicht.
Du lebst in Berlin und bist nicht wenigstens bi-neugierig?
War ich vielleicht mal und hab dann gemerkt, dass die Neugierde, also, dass das ein Fehler war, darauf neugierig zu sein.
Ja, aber, das ist eine gute Idee, wie nennen wir das denn dann? Tinder, Olli und Jan.
Olli und Jan, kleine Tinderwelt.
Immer wenn man einen von uns beiden nach rechts swipet, kommt dann der andere direkt. Und
dann muss man den nehmen.
Immer abwechselnd.
Oh Gott.
Bis man sich notgedrungen für einen entscheidet. Wir machen dann auch so, und die Fotos werden immer pragmatischer und am Ende posieren wir dann einfach mit den Sachen, die wir gerne kochen. Und du zeigst deinen teuflischen Chai Latte.
Genau, ich zeig meinen teuflischen Chai Latte und du hast schon so ein Frühstücksbuffet aufgebaut.
Ich habe jetzt vor ein paar Tagen habe ich bei Twitter gefragt, weil ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir darauf eine Antwort geben. Ich habe wieder frittiert letztes Wochenende.
Ja.
Ich habe die Sendung gehört und habe dabei gedacht, Mensch, jetzt habe ich Bock auf was Frittiertes. Und dann habe ich mir wieder so Biskini in die Pfanne gehauen, so ein schönes Kilo, ja, Biskin Gold, hab da einfach ein bisschen Fischstäbchen reingeworfen und dann habe ich das über Nacht stehen lassen. Am nächsten Morgen ist das ja fest und fettig und weiß. Hat das irgendeinen Grund? Also gibt's irgendwas, einen sinnvollen Grund, warum das Frittierfett wieder fest wird?
Damit du es wieder auflösen kannst, damit du kannst du immer wieder benutzen. Das ist wie so ein, also das ist...
Ja,
das
kannst du mit Flüssigem auch.
Ja, aber das müssen wir jetzt nach der Musik und Werbung besprechen, Jan. Das sind so eine Sachen, da muss ich mich selber erstmal kurz ins Internet reinfuchsen.
Also gibt's zum Beispiel sowas wie mit Fritteusen so einen Schaber, der dann das Fett, mit dem festen Frittierfett die untere Schicht abschabt, wo ja die ganzen Krümel sich festgesetzt haben. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, das wäre eine praktische Geschichte. Wenn das noch nicht erfunden wurde, ist das hier auch eine offizielle
Schaber oder was?
Ja, ohne Wenn und Aber, Schaber. Okay. Dass man unten quasi...
Das ist eine gute Idee. Wir müssen erstmal ein Lied machen. Hier ist CC Top mit Sharp Dressed Man und danach machen wir weiter hier mit der großen Fritteusen Säuberungsgeschichte, ja?
Das heißt Fritteurinnen.
Fritteurinnen, okay.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Sanft und sorgfältig, heute die meditative Sendung. Betriebsblind sind wir beide, Jan Böhmermann und Olli Schulz. Und wir wollen raus da. Wir reden über Sachen, wir reden schon über das Frittieren, aber irgendwie kommen wir doch nicht vom Fleck weg, so oder?
Ja, wir lassen mal über die CeBIT reden. Ja, warum denn nicht? Am Montag ist die CeBIT in Hannover eröffnet worden.
Ist das eine Computermesse, oder? Ich kenne mich nicht aus.
Die größte Computermesse der Welt, der fucking Welt.
In Deutschland.
Ja, aber was ist das? Was, ich meine, was kann denn jetzt noch? Wir sind doch schon in der. Weißt du was? Ich habe das krasseste Ding gesehen. Mein Schlagzeuger hat ein Samsung-Handy und da macht man so eine Brille rauf und dann bist du wirklich in dem Raum von jemand anderem drin. Das ist Wahnsinn. Kennst du das schon, Jan? Diese Brille?
Ja, ja. Wir haben bei uns in der Firma ja so viele Nöds und die haben sich diese bei Kickstarter Oculus Rift Brillen bestellt. Das ist das Gleiche quasi, nur ohne, dass man ein Handy reinschieben muss. Und wir spielen jetzt immer Counter-Strike und irgendwelche selbstgebauten Maps mit Oculus Rift Brillen. Man muss eigentlich nach 20 Minuten kotzen, weil das alles so realistisch ist, aber eben nicht genau realistisch, dass das Trommelfell das Ganze mitmacht.
Ja, aber ist das nicht auch irgendwie jetzt, sag mal, bist du froh, dass du das, du bist ja auch letzte Generation, die so ein bisschen das ganze massive Computer-Ding, glaube ich, an dem es, nee, obwohl, du bist da nicht, also ich bin
der erste, ich habe quasi mit 13 angefangen, früher, hab meine eigenen Computerspiele programmiert, also ich bin schon, ich sag mal, die Generation DIY, wo man sich noch Zeitschriften gekauft hat mit Programmcodes drin, um dann irgendwie Snake an einem alten Sharp-Computer mit so einem phosphoreszierenden Monitor zu spielen. Und die Datenträger waren bei uns noch Kassetten. Ich habe diese komplette Atari-Welt immer ausgelassen. Ich habe quasi schon relativ früh mit so einem PC-Ding angefangen. Ich habe eigentlich das ganze Ding mitgemacht von Anfang an.
Ich muss da ehrlich sagen, da bin ich zum Glück betriebsblind geblieben immer. Also ich habe immer so ein, also auf richtige Computer- und Dattel-Nerds, ne, habe ich immer so einen verachtenden Blick. Ich habe damals in den 90er Jahren noch Tekken wirklich am Adelschier Platz in Real gespielt. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich habe das, wir haben das
in Mortal Kombat in echt.
Ja, wir haben Tekken und Mortal Kombat in echt gespielt und wir sind auch nicht rumgelaufen, haben Counter-Strike gespielt. Wir haben uns eine Gotcha-Wumme gekauft und sind dann irgendwie, haben uns dann durch den Bunker und haben uns gegenseitig abgeballert und so, ne? Also so mit diesem Farbpatron und so, ne? Wir haben das also alles noch in Real gemacht und diese Typen, die das früher, also die Leute, die viel Computer gespielt haben, das waren immer in meinen Augen viele, die auch viel onaniert haben, die viel alleine waren und auch irgendwie dann sich nur von Cola ernährt haben. Also, aber du bist so, also.
Ja, aber Computerspiele waren nie so mein Ding. War eher tatsächlich immer so ein Programmierfuzzi. Ich habe immer so, habe dann so Webseiten gebaut und habe dann versucht, so Mitte der 90er Jahre irgendwelchen Firmen in Bremen-Fee gesagt, Internetseiten zu verkaufen mit einem Kumpel zusammen und ja. So. Also Spiele war gar nicht so mein Ding. Ich neige nicht dazu, süchtig zu werden nach Computerspielen.
Ich auch nicht.
So World of Warcraft und sowas. Ich hatte mal einen WG-Mitbewohner früher in Köln, der hat nur zum Arbeiten noch irgendwie 4 Tage die Woche seine Wohnung verlassen oder sein WG-Zimmer und hat quasi in dieser World of Warcraft-Welt gelebt. Das habe ich nie verstanden. Das konnte ich irgendwie auch nicht. Dafür ist mir das immer zu egal gewesen. Nee, aber ich war wirklich immer so ein Programmierer. Ich habe Sachen programmiert und fand das auch immer echt spannend.
Aber was hast du denn programmiert?
Ja, eigene Programme. Ich hab irgendwie Basic und Turbo Pascal und
C++
angefangen.
Das klingt wie ein Koks-Dealer, gleich um Turbo Pascal. Der bringt uns neues Zeug, weil die Party ist langsam lau. Was ist denn Turbo Pascal?
Nee, und dann ging es halt irgendwann, als dann Flash anfing mit irgendwelchen vernünftigen, wo man damit, also dass man vernünftig Flash-Sachen sich machen. Also da gab man eine Welle, wo alle Seiten geblinkt und gefunkelt haben und man so eine Art, ja, so Trickfilme machen konnte. Das fand ich halt immer geil. Oder halt so Filmschnitt und irgendwie an Schnittsoftware sitzen.
Aber da gibt's doch heute Apps, da musst du nicht mehr programmieren. Da sagst du einfach, was du machen willst und dann läuft das. Das haben doch schon andere jetzt für dich programmiert. Weißt du, was ich meine?
Nee, ich bin da schon noch oldschool. Also was ich zum Beispiel wahnsinnig gerne mag immer noch, ist After Effects. Einfach so just for fun. Das ist ja quasi wie Photoshop. After Effects ist wie Photoshop, nur halt mit Bewegtbild. Und das ist einfach, da kannst du einfach so geile Sachen mitmachen. Das macht einfach Spaß, so Bildmaterial zu manipulieren. Zum Beispiel dieser Finger von Yannis Varoufakis, über den sich letzte Woche bei Günther Jauch alle aufgeregt haben. Den habe ich selbst gemacht.
Ach, guck mal, da kannst du mir jetzt irgendwas erzählen, ne? Da würde ich einfach nicht hinterherkommen.
Diesen Stinkefinger, dieses Bananen, wo alle sagen, er sagt, dass, also Yannis Varoufakis hat gesagt, das Video was doctored. Ja. Das war doctored, das haben wir gemacht. Wir haben diesen Stinkefinger gemacht. Okay. Denken alle, das ist echt, weil keiner das überprüfen kann, weil das so gut war. Naja, ist egal. Ich will auch gar nicht so angeben mit dem Computerkram.
Tust du auch gar nicht. Mich imponiert das jetzt, also imponiert mir jetzt kein bisschen.
That don't impress me much. Ich möchte gerne eine kurz mit dir über was anderes reden.
Ja, sag mal, los, mach.
Der Typ, der die Seitenbacher Müslis macht, der heißt, ich weiß, Rolf Pfannenschmidt oder Pfannenschwarz oder sowas.
Seitenbacher. Da hast du auch besser mit der Verdauung, diese
Lego,
Werbung.
Lego, Lego,
diese kultige,
Lego,
Lego. Diese kultige Werbung, ja.
Lego, Lego. Der macht die Werbung immer selber, ist so ein
One-Man-Maschine.
Self-Made-Millionär. Ja. Kommt aus Baden-Württemberg und der wurde jetzt, glaube ich, erpresst von jemandem. Das ist ein bisschen her, die Geschichte, aber ich musste ein bisschen reifen, bis ich sie jetzt hier quasi in der Sendung präsentieren kann. Der Seitenbacher Mann wurde erpresst. Jemand hat gedroht, seine Tochter irgendwie zu erschießen mit einem Snipergewehr oder so.
Wirklich?
Ganz schlimm. Ja, es ist wirklich passiert.
Oh Mann.
Und allerdings war das ein sehr dummer Erpresser, weil er hat gesagt, wenn Sie wollen, dass Ihnen Ihre Tochter nichts passiert, dann geben Sie mir Geld und Sie kommunizieren mit mir bitte über Anzeigen in einer Berliner Zeitung. Und wahrscheinlich erst, wenn der Mann von Seidenbacher zur Polizei gegangen ist, haben die schon die Augen verdreht und haben das dann direkt irgendwie in die Polizeischule Münster. Erstes Semester, Profiler-Seminar.
Ja, oh
jemand, der auffordert, in einer Berliner Zeitung eine Anzeige zur Kommunikation mit einem Erpresser auf. Ich sage, der ist über 60, weil wer liest sonst noch und kommt aus dem Raum Berlin?
Oh Mann. Und
also das ist doch wirklich dumm von einem Erpresser. Ich kommuniziere mit ihnen, was soll dann drinstehen in der Anzeige?
Und hat er den dann, haben sie den jetzt geschnappt?
Ja, dann haben sie geschnappt, natürlich haben sie den geschnappt. Also wer so bescheuert ist, eine Erpressung und so also Geldübergabe über Anzeigen in einer Berliner Zeitung zu organisieren. Da gibt's doch, man ist ein alter Typ gewesen, der aus Berlin kommt natürlich und nicht besonders schlauer. So, und da musste kein besonders guter Polizist sein, um das schon zu wissen. Wie blöd ist das denn, oder? Das sag doch mal.
Ja, das ist allerdings blöd. Ich wollte auch mal Konzerne erpressen. Ich bin schon mal geschafft. Mir war es einfach zu langweilig, die ganzen Buchstaben aus der Zeitung zu schneiden. Weil ich wollte sie natürlich, manche Wörter und manche Buchstaben findest du dann einfach nicht. Und dann musste diese Zeitung, das nervt total ab. Ich wollte früher auch hier anonyme Briefe und so verschicken. Ich wollte mal Terrorprinz aus Hamburg werden. Ich wollte auch so Sachen machen, habe ich dann aber dann war mir das alles viel zu aufwendig und dann auch die Angst, faul, dass man erwischt wird. Ja, ich war schon immer zu faul, um wirklich Ärger zu starten, um das Land hier umzureißen und so. Das war bei mir einfach nicht drin und da habe ich damit aufgehört. Hast du auch mal den Gedanken gehabt, irgendjemanden einen anonymen Brief zu schreiben und so?
Ja.
Und auch mal was zu machen, dass man so, hast du sowas auch? Ja?
Ja.
Und willst aber nicht drüber reden?
Doch.
Kannst du gleich machen. Wir machen jetzt noch ein bisschen Musik. Ich kriege hier nämlich ein Zeichen. Könnte ich noch... Jan, ich bin heute so wahnsinnig müde, weil die Leute wissen ja nicht, dass wir hier morgens um 9 aufnehmen. Könnte die Lena... Kannst du dich noch an die Lena erinnern, Jan, die hier vor 3 Wochen mit mir gequatscht hat? Die Lena ist immer noch hier, unsere kleine Praktikantin. Und die macht
sich mittlerweile... Die hat sich richtig weiterentwickelt.
Die ist richtig groß. Die schminkt sich jetzt, die trägt jetzt High Heels. Die ist ganz anders. Die kommt hier in so einer goldenen Robe an und so.
Die ist das ist das Mediengeschäft. Macht die Frauen und kaputt. Ich
und die Lena
das.
Kam hier vor 4 Wochen noch an in so völlig zerrissenen Plünnen, wie wir in Hamburg sagen. So und war hier so ganz einfach und so. Und jetzt läuft die hier rum, als wenn sie, und weißt du, was der Satz noch erzählt, ist sie gleich zum, zum Hard Candy. Madonna hat hier Hard Candy aufgemacht. Das ist so Fitness. Gibt es das eigentlich in Köln auch? Hat Madonna in Köln eigentlich auch Hard Candy aufgemacht?
Nee, in Köln sind die Frauen nicht so fit und die wollen auch nicht fit werden. Die sind eher gemütlich.
Ich glaube, das läuft hier in Berlin nicht. Überall sehe ich Leute mit roten Bomberjacken, wo Hard Candy draufsteht, die einen reinlocken wollen in die neuen Madonna-Fitnessräume. Das scheint irgendwie nicht richtig zu laufen. Wir müssen Fitnessclub aufmachen. Das besprechen wir erst gleich nach der Sendung. Hier ist ein bisschen Musik, hier ist sanft und sorgfältig. Die erste meditative Stunde Ihrer Lieblingssendung.
Merkst du, wie ich dich habe abperlen lassen, wie Helmut Schmidt, der keinen Bock auf Interviews hat? Einfach mal kurz angebunden, antworten.
Mein Gott, das kann
wahrheitsgemäß, höflich. Aber einfach das Gespräch beenden wollen.
Kennst du das von Helmut Schmidt, Helmut Kohl mit dem entsetzlichen Stuhl eigentlich auf YouTube? Gib mal einen Helmut. Guck mal, wir machen kurz Pause Musik und dann reden wir gleich drüber. Gib mal kurz bei YouTube einen Helmut Kohl, der entsetzliche Stuhl. Eine Aufzeichnung von 1980, oder aus den 80er Jahren, wie ein Interview gibt. Das ist ganz, ganz hinreißend. Vielleicht auch 90er Jahre. Guck's dir mal an, wir machen ein bisschen Musik. Und Sie, liebe Radio-Fans, schauen Sie auch mal kurz bei YouTube Helmut Kohl, der entsetzliche Stuhl. Bis gleich. Jetzt guck das echt mal, Jan.
Ja, guck ich gerade.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Hallo, hier ist Olli Schulz, der eine von Sanft und Sorgfältig. Wissen Sie noch? Ja, genau. Heute erwarten Sie bestimmt eine spektakuläre Sendung. Sie erwarten, dass wir alles erzählen über den Medienskandal, den mein lieber Kollege Jan Böhmi Böhmermann angerichtet hat. Wird aber nicht passieren, weil wir haben diese Sendung, die Sie jetzt dann am Montag schon aufgezeichnet. Also viele, viele Tage bevor das alles passiert ist, weil ich gerade auf Tour bin und wir kaum Zeit finden. Trotzdem ist das, was wir abliefern, wieder mal richtig, richtig geil. Und Sie hören mich jetzt in einem Dialog mit dem Axel Springer Verlag. Viel Spaß dabei.
Hier ist Sanft und Sorgfältig am Sonntag. Wir kommen langsam rein in die Sendung, Jan. Haben Sie sich jetzt alle mal den entsetzlichen Stuhl angeguckt auf YouTube von Helmut Kohl, eine Aufzeichnung? Was ist das, 90er oder 80er Jahre, Jan?
Ja, ich würde sagen 90er Jahre oder frühe 90er Jahre. Ja. Hans-Dietrich Genscher war offensichtlich Außenminister. Ja, muss doch. Ja, aber der war, glaube ich, die ganze Zeit.
Ich glaube, der war die ganze Zeit. Krass. Das war der treue.
Nee, Quatsch. Klaus Kinkel hat ihn irgendwann abgelöst.
Stimmt. Das muss enden.
Ne? Anfang der 90er Jahre muss es gewesen sein. Sieht zumindest so aus. Helmut Kohl sitzt in einem barocken Schloss, will sich auf ein Sofa setzen, merkt dann aber, dass es offensichtlich sich komisch anfühlt und fordert dann einen Stuhl, weil er der Meinung ist, dass jetzt wohl Fernsehaufnahmen anstehen. Das Problem ist, er merkt nicht, dass die Fernsehaufnahmen bereits, während er den Stuhl anfordert,
geschehen. Ja, es ist eine ganz legendäre Szene. Und ich finde, in diesen, das sind 50 Sekunden, 57 Sekunden, sieht man, was für ein Tyrann das war auch vor allem. Und dass das so ein dicker Junge war, der einfach immer das haben wollte, was er kriegen wollte. Ich lass mal kurz laufen.
Ja.
Das ist ein entsetzlicher Stuhl. Machen Sie Fernsehaufnahmen, dann gehe ich nicht auf diesen Stuhl.
Das ist vor allem ein Sofa, das ist gar kein Stuhl.
Dann geben Sie mir einen richtigen Stuhl, das ist unmöglich. Na ja, gib mal den Stuhl. Komm.
Oh Gott. Den wolltest du nicht als Opa haben, oder?
Bitte, das ist wirklich sehr, das ist schon klar. Ich könnte mich doch nicht in so einen Stuhl setzen. Mein Gott, das sind neugeborene Kinder.
Was sagt er mit den neugeborenen Kindern? Jetzt wird er böse.
Gib dem Hans Dietrich auch einen. Nein, der nicht. Hans Dietrich setzt sich auf einen richtigen Stuhl, die machen Fernsehaufnahmen.
Der ist hier.
Nein, Entschuldigung, er ist es nicht.
Sag mal, braucht
ihr. Nee, bleib nicht auf dem Stuhl.
Ja, danke schön.
Guck mal, der Stuhl ist ihm wichtiger, Jan, als der Inhalt. Hans Dietrich geht auf Helmut Kohl zu und will mit ihm über den Inhalt reden. Und ihm geht es nur noch um den Stuhl, oder?
Und am Ende sieht das so aus, dass er quasi vor dem Sofa, auf das er sich eigentlich setzen sollte, zwei Stühle stellt. Das Sofa aber im Hintergrund bleibt und Hans Dietrich und Helmut dann auf diesen Stühlen sitzen. Es ist schon bizarr und es lässt total tief blicken, was wir da 16 Jahre lang eigentlich alle 4 Jahre wiedergewählt haben, ne?
Absolut. Meinst du, die Merkel ist auch so? Nee, die ist umgänglicher, oder?
Ach, jetzt. Nee, ich glaube, die ist wahnsinnig umgänglich. Die ist fast zu umgänglich, glaube ich. Ich glaube, die kann, aber natürlich weiß sie natürlich, ihre Grenzen zu ziehen, aber ich glaube, die ist in solchen Sachen, ihr ist das, glaube ich, dann eher egal. Und sie ist umgeben mit Leuten, die sie niemals auf so einen Stuhl setzen würden. Never ever.
Ja, weil die Leute vielleicht jetzt alle ein bisschen organisierter ist. Aber glaubst du generell, dass der Kohl hatte damals noch mehr so Allmachtsfantasien und konnte noch mehr alleine regieren? Heute bist du ja umgeben von Lobbyisten und Leuten, die den Geldhahn zudrehen können. Und vielleicht hat die Merkel gar nicht mehr die Möglichkeiten, hat sich gedacht damals, als sie gewählt wurde, jetzt kann sie Tyrannin sein. Und hat sie gemerkt, das geht gar nicht mehr so wie beim Helmut. Der Helmut hatte so eine alleine, also das war so ein Alleinherrscher noch.
Das war noch so ein richtiger Macho und der hat es einfach auch nicht nötig gehabt, das zu unterdrücken. Weißt du, wenn der so einen komischen #Aufschrei-Skandal gehabt hätte, hatte er andauernd. Ja. Der hätte es einfach ausgesessen, dem wäre das total egal gewesen. Der hat so eine Elefantenschwade gehabt, bis da irgendwelche Gefühle von außen durchgekommen sind, hat das Jahre gedauert. Das ist ja jetzt so langsam setzt ein, dass eventuell nicht alles so richtig gelaufen ist damals. Deswegen ist er, glaube ich, auch. Obwohl, nee, muss man ein bisschen aufpassen, dem geht's gesundheitlich, glaube ich, nicht so gut, ne, weil, obwohl das, Maike kümmert sich, glaube ich, ganz toll.
Das ist aber das letzte große Elefantenrennen, Helmut und Helmut, ne?
Ja, wer gewinnt?
Wer gewinnt?
Beziehungsweise, was heißt denn überhaupt gewinnen?
Ja, was ist gewinnen? Das ist die große Frage, ne?
Aber ist nicht der eine Helmut 20 Jahre älter als der andere? Der Dicke ist doch, glaube ich, der ist doch erst irgendwie.
Der Dicke ist erst 19, genau. Der ist erst 19, während der Alte jetzt 87.
Nein, der Dicke ist 80 oder sowas und der andere ist 93.
96, ja.
So viel zum Thema Rauchen tötet, ne?
Ja, da kann man nichts gegen sagen, ne? Gegen Rauchen mehr so, ne?
Und, ey, aber so viel auch zum Thema Cola tötet. Weil,
sag mal, Helmut Schmidt ist
der Cola-Bundes. Ja, aber es ist quasi zum Ersatzdroge.
Okay.
Weil Helmut Schmidt ist doch der Cola-Kanzler gewesen. Der hat doch quasi die komplette Baader-Meinhof-Bande nur deswegen handstreichartig vom Tableau gewischt, weil er sich quasi dabei mit Cola aufgeputscht hat, als er irgendwie. Als die
Mogadischu?
In Mogadischu gelandet ist. Ja, genau. Ja. Da ist Helmut Schmidt, ist da quasi 4 Tage lang auf Cola durchs Kanzlerbungalow geschwebt und hat das deswegen alles hinbekommen. Diese überparteilichen Rettungsaktion und so. Das war Cola hat quasi Deutschland verändert.
Ich glaube, dass das bildest du dir in deiner Cola-Sucht irgendwie im Kopf gerade ein, dass Cola ganz viel verändert hat und Cola total wichtig für uns war. Ich glaube, das ist ein bisschen Quatsch, was du da gerade redest.
Sagt der Mann, der seit Jahren versucht, von der Zigarette wegzukommen und es nicht schafft.
Ja, aber ich habe nie gesagt, gesagt, dass die Zigarette Deutschland gerettet hat. Du redest gerade davon, dass Cola Mogadischu irgendwie klar gemacht hat. Das ist Bullshit, Jan. Die Zigarette hat dafür gesorgt, dass Männer nachdenken konnten. Die Zigarette ist die kleine Pause des großen Mannes. Ja, ist ja mal so. Ich weiß, ich bin es auch leid, immer zu reden. Alle wissen, Zigaretten rauchen ist ungesund, kann Krankheiten hervorrufen. Aber die Zigarette hat auch, weißt du was, hätte vielleicht nicht irgendwie Eisenhower damals die Zigarette geraucht vor dem Angriff und so, wäre der Zweite Weltkrieg nie zu Ende gegangen oder so. Die haben alle geraucht. Churchill, Eisenhower, nur Hitler hat nicht geraucht. Hitler war nicht Raucher und hat den Krieg verloren. Churchill war Raucher, Eisenhower war Raucher und hier,
Stalin.
Stalin, nee, Stalin war auch nicht Raucher. Jetzt, jetzt pass mal auf.
Jetzt kommt's.
Die Gewinnerseiten, ne? Fast alle. Stalin würde ich aber nicht als Gewinner zählen. Aber.
Ja, Vorsicht.
Ja, aber. Churchill war Raucher und hat den Zweiten Weltkrieg, kann man ja sagen, gewonnen. Adolf war nicht Raucher. Jetzt denk mal drüber nach.
Also, denk da mal drüber. Ja.
Rauchen ist eine alte männliche Tradition. Sagen wir es doch mal so. Unsere Großväter haben geraucht.
Na und? Nein, Rauchen ist 150 Jahre alt. Länger gibt's das noch gar nicht in Europa.
Ah, na und die alten Asiaten haben damals schon geraucht. Die haben sich aus Papier, Reispapier haben die sich Tabak gerollt. Vor 500, vor 800 Jahren schon. Und das sind die intelligentesten Menschen auf diesem Planeten sind die Asiaten und sind die Mexikaner und so, die Pyramiden gebaut haben. Das waren alles Raucher, Jan. Und jetzt kommst du und diese ganzen neuen Nerds, die da jetzt irgendwie rumhängen und Smoothie trinken, die rauchen alle nicht, kriegen aber nichts hin, weil sich diese Welt immer schneller dreht. Aber die großen, essentiellen, wichtigen Sachen, die wurden alle von Rauchern entschieden. Wirklich.
Nächste Woche kriegst du ein 2,5-Kilo-Paket von Marlboro zu Radio 1 geschickt. Da muss Jürgen König, der will irgendwie Zigaretten weiterleiten. Hier. Dankeschön. Vielen Dank für die liebe Werbung. Deine Zigarettenlobby. Lasst euch nicht von Olli Schulz an der Nase rumführen. Dieser Typ ist in meinen Augen schlimmer als Hitler. Sag ich ganz ehrlich, schlimmer als Hitler. Sag ich, pass auf, für mich bist du das. So.
Goebbels, Hitler, alles Nichtraucher gewesen. Alles Kriegstreiber gewesen. Mörder. Viele gute Leute, Raucher gewesen. Helmut Schmidt, Eisenhower, Churchill. Alles gute Leute. Willy Brandt. Wirklich, alles Smoking Heads gewesen. Die haben geraucht und die haben nachgedacht. Die haben sich eine Auszeit genommen. Das Rauchen, die haben nur geraucht für uns. Die haben sich Gedanken gemacht. Die wollten gar nicht rauchen. Die wollten sich zurückziehen, um sich Pläne zu machen, wie man das Land besser machen kann.
Während
diese Rauchertypen, weißt du was, Kai Diekmann, Nichtraucher. Na?
Was?
Denk mal drüber nach.
Vorstellen. Glaube ich nicht.
Kann
ich mir nicht vorstellen.
Doch,
nein,
nicht Raucher.
Würde ich bei Gelegenheiten auf jeden Fall eine Zigarre, eine teure,
weißt du,
Zigarre im Rauchersalon von Axel Springer.
Ich rufe in der zweiten Stunde mal bei Bild an und frag mal, ob Kai Diekmann Raucher ist oder nicht Raucher.
Frag mal. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall Eventraucher. Und zwar aber nicht, aber was richtig teuer, was exzentrisch ist. Also entweder so Zigaretten, die so riechen, wo man, weißt du, diese angenehmen, süßlichen Zigarren, Zigarillos,
ja.
Oder halt Pfeife oder sowas. Aber jetzt nicht keine profane Zigarette, das ist eher so den Redakteuren im Feld vorbehalten. Aber ich glaube, auf jeden Fall ein Erfolgsraucher, glaube ich schon.
Ich rufe den gleich mal an.
Mach mal.
So, jetzt machen wir
ein bisschen. Bin ich sehr gespannt, gleich in der nächsten Stunde. Also, Olli Schulz ruft bei der Bild-Zeitung an und fragt, ob Kai Diekmann Raucher ist.
Ja.
Und des Weiteren werden wir dann noch die Zusammenhänge aufdecken, was Hitler hätte erreichen können, wenn er Raucher gewesen wäre.
Und weißt du, was wir auch noch machen in der zweiten Stunde? Jan, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben in der Sendung.
Die großen fünf Brettspiele.
Ja, hat sich ein Hörer gewünscht. Letzte Woche unsere beiden Handpumpen. Und da ich meine, Handpumpe hat fast jedermann, ne? Außer er hat keine Arme mehr. Aber wir machen jetzt weiter mit ein bisschen Musik, Pause, Verkehr, wo man diesen Sommer gut sich treffen kann. Swinger Points, Meeting Points, Tinder Freaks. Aufgepasst, hier geht's weiter mit Sanft und Sorgfältig gleich nach Verkehr und Wetter und Funk. Lochfunk.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Hier ist Sanft und Sorgfältig.
Hey, weil ich gut drauf bin, mache ich hey. Zweite Stunde, willkommen bei Sanft und Sorgfältig. Heute ist der 22. März. Der Frühling steht allmählich nicht nur vor der Tür, sondern aber sowas von im Flur.
Der klopft mit dem Hammer an die Tür. Der klopft mit dem großen Zimmer.
Ich will rein. Du, Olli, ich bin in so einem Alter, ich muss langsam mich dafür interessieren oder will langsam wissen, was das für Vögel sind, die jetzt aus der Winterpause zurückgekommen sind. Ich kürzlich vor meinem Fenster, du weißt, ich wohne ja wirklich sehr grün, wahnsinnig grün. Ich habe so eine schöne Lärche also dem Baum und auch eine Birke habe ich da und Buche. Und da langsam kommen da wieder die Blätter und da waren jetzt Vögel. Ich habe da so ein paar Zapfen rausgehängt, so Fettzapfen habe ich rausgehängt, mit allem Frittierfett bestrichene Tannenzapfen. Da kommen die Vögel an und knabbern da dran und ich habe Vögel gesehen. Mein lieber Herr Gesangsverein, ich kann die nicht zuordnen, weil ich den Bezug zur Natur verloren habe. Ich habe riesige Schwierigkeiten, Bäume zu bestimmen, außer die, ich sag mal, die dummen Bäume für Dumme, die jeder kann. Also wo Kastanien runterfallen, ist eine Kastanie zum Beispiel.
Ja.
Und ich habe riesige Schwierigkeiten, diese Vögel, die da jetzt ankommen. Also ich würde mir sowas wünschen wie so eine Shazam-App, die man quasi, wo man mit dem Handy den Vogel sich einscannen kann und das Handy einem dann sagt, was für ein Vogel das ist. Gibt's aber nicht, man. Es gibt halt
so Vogelführer. Oder du brauchst eine tolle Freundin, die dich damit auskennt. Wirklich?
Oder hast du so eine Freundin,
ja,
die du mir leihen könntest?
Nee, weil ich sie leihen könnte, aber die könnte dir das alles erklären. Wirklich. Hab ich wirklich.
Du hast eine Freundin? Im Sinne von sexuell oder einfach eine liebe
Freundin? Das ist ja jetzt egal. So, muss ja nicht, so. Das ist eine sehr intime Frage jetzt. Aber die kennt dich damit aus. Jan, ich wollte jetzt aber, wir haben in der ersten Stunde geredet noch über...
Wie du das jetzt abwirkst, das Gespräch, das ist ja süß.
Wieso? Die kennst du sogar. Die war mal bei dir da, auch da, als wir hier...
Achso, alles klar. Okay, ich weiß Bescheid. Ja, ja.
Die kennst du. Oh. Die war mal bei dir in der Wohnung.
Ja, ich weiß.
Deswegen muss ich das nicht... Pass auf.
Ja, ja.
Und ich rufe jetzt mal ganz kurz beim Bildlesertelefon an und frage mal, ob Kai Diekmann Raucher ist. Weil wenn...
Alles klar.
Meine These würde sich, glaube ich, nämlich dann bestätigen, wenn Kai...
Ich glaube nicht.
Warte, ich rufe mal jetzt kurz
an. Ich glaube, er ist Erfolgsraucher. Er raucht auf jeden Fall.
Pass auf, ich. Mal gucken.
Das ist nicht so ein Detox-Typ, sondern so ein 7-Liter-Wolke. Nein.
Herzlich willkommen bei Axel Springer.
Oh.
Welcome to Axel Springer. Zu Qualitäts- und Trainingszwecken werden vereinzelt Gespräche aufgezeichnet. Und
ja, hier aber auch.
Sollten Sie hiermit nicht einverstanden sein, drücken Sie bitte die 1.
Ich drücke die 1.
Wir sind sehr einverstanden.
Bin ich nicht mehr einverstanden.
Bitte warten. Please hold the line.
Du musst aber darauf hinweisen, dass wir das auch zu Trainingszwecken aufzeichnen. Kannst du es bitte sagen?
Ja, sage ich. Oh, Axel Springer,
hallo, ist es?
Wagner.
Nein, nicht ich, Wagner.
Kai Diekmann raucht und hört Wagner. Nee, der raucht nicht.
Was kostet das jetzt eigentlich?
Egal. Was ist denn da los bei Axel Springer?
Rufen wird live gespielt gerade von den Volontären von Axel Springer. Wird gerade live die Warteschleife.
Von Karl Remsauer oder wie er da heißt. Yes. Dirigiert von Franz Josef Wagner.
Franz Josef. Mit dem Penis dirigiert.
Ach,
dafür zahle ich auch keine Rundfunkgebühren, dass ich jetzt hier stundenlang in der Warteschleife hänge.
Oh, das dauert.
Lügenpresse.
Hast du auch Warteschleifen?
Ich hasse Warteschleifen, aber die finde ich echt gerade ganz angenehm.
Die schlimmste Warteschleife ist die von Telekom. Da steht immer stundenlang drin. Ich versuche seit Wochen einen neuen Router zu kriegen.
Wie so eine Umstellung auf VDSL?
Nee, lass weil man bleiben. Für WLAN ist kaputt, mein Router. Oh Mann, ey.
Guck mal, so, da merkt man mal,
wie die einen hängen lassen.
Axel Springer Fall hat, wie die einen hängen lassen. Angenommen, wir würden jetzt hier Fotos, keine Ahnung, wir haben Privatfotos von Kati Fischer oder irgendwie Günther Jauch nackt im Wannsee und wir würden das gerne jetzt, weil wir keine App haben zum Hochladen, der Bild-Bundesausgabe anbieten wollen. Die würden uns hängen lassen, was für eine Geschichte denn jetzt hier entgeht.
Oh Mann, ey. Da ruft man einmal bei Axel Springer an.
Und dann sowas. Komm, wir warten. Nee, lass mal ruhig mal ein bisschen, bis wir... Das kann man jetzt ruhig mal zeigen.
Wie lange die einen warten? Wir rufen heute mal alle Service-Hotlines Deutschlands an, weißt du das? Und gucken mal, wie lange wir da warten. Wir rufen bei Sixt noch an, wir rufen noch bei Telekom an. Und dann bei diesen ganzen Joghurts, da steht immer drauf, so, dass man da anrufen kann. Auch und da erklären die einem, wie der Joghurt hergestellt wird. Von Danone und so. Kennst du das, wenn du da bei Fruchtzwerge mal auf die Seite guckst? Da sind immer diese Nummern drauf. Und ich denke mir immer, was für Leute sitzen da, was ist denn das für ein Service-Line, wo Leute eingestellt werden von Danone, um zu erklären, wie der Joghurt irgendwie gemacht wird. Da ruft doch keine Sau an, oder? Gibt es Leute, die rufen, Fragen, steht immer Fragen und dann kannst du danach
fragen. Folgende Frage, das geht doch nicht, da geht keiner ran bei Springer.
Ey Axel, was ist denn jetzt, welche Nummer hast du mir denn gegeben?
Das ist der alte Axel, von der Bild-Bundesausgabe, das ist Kontakt zur Bild-Redaktion.
Wenn das der alte Axel wüsste, ne?
Der würde sich im Grab umdrehen. Die machen dessen, wahrscheinlich sind die alle in Griechenland und machen da irgendwie Krawall.
Oder die desinfizieren noch das Büro vom Wochenende, weil da wieder Party war.
Was ist nur aus der Bildzeitung geworden? Das waren früher so erlernte Typen, die jede Geschichte sofort gegen den Wind gerochen haben. Und heute gehen sie nicht mal mehr ans Telefon.
Komm mal, jetzt, ich bin... Jetzt.
Hallo, hier ist nochmal Olli Schulz. Sie hören mich immer noch von Natur. Ich schalte mich hier gerade nochmal ein. An dieser Stelle würden Sie mich jetzt hören, wie ich in einem Dialog bin mit einem wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig sympathischen Mitarbeiter des Axel Springer Verlags. Leider dürfen wir das aus rechtlichen Gründen nicht senden. Ich finde es wahnsinnig ärgerlich. Ich fühle mich in meiner künstlerischen Freiheit eingeschränkt. Und warum das so ist, erzählt Ihnen jetzt unser Zensor Jürgen König.
Ja, vielen Dank, Jungs, dass ihr es nun geschafft habt, mich nicht nur ständig seit Monaten als euren Zensor bloßzustellen. Nee, jetzt zerrt er mich auch noch direkt rein in die Show und ich muss euch jetzt hier wieder den Allerwertesten retten. Also zur Erklärung. Olli hätte einfach nur zu Anfang des Gesprächs Bescheid sagen müssen, dass er das Ganze im Radio senden möchte. Dann hätten die Gesprächspartner gewusst, was los ist und hätten das gegebenenfalls untersagen können. Olli, du wirst es nicht glauben, auch die Mitarbeiter von Zeitungsleser-Hotlines haben Rechte. Du möchtest doch auch nicht, dass Telefongespräche von dir ungefragt veröffentlicht werden. Ich fasse also jetzt das kurze Telefonat sinngemäß zusammen. Olli wollte von der äußerst freundlichen Frau von der Springer Leser Hotline wissen, ob der Bild-Chefredakteur Kai Diekmann Raucher ist oder nicht. Klar, dass die gute Frau das nicht wusste. Sie bot aber an, Olli mit der Bild-Chefredaktion zu verbinden.
Super freundlich.
Sehr freundlich, fast zu freundlich.
Ja, die werden auch ganz freundlich, weil die werden uns freundlich
machen. Ich glaube Erfolgsraucher. Dicke Zigarren bei Erfolg.
Oh Gott.
Das ist andauernd Erfolg. Der hat ja einen Erfolg nach dem anderen. Da wieder eine App gelauncht.
Bundespräsidenten zu Fall gebracht.
Ja, meinst du, ich krieg Kai direkt dran?
Glaube ich nicht.
Oh Mann, bitte. Komm, jetzt, das soll ich mir selber sagen.
Wäre natürlich toll. Ja, ja.
Ach Mann, ey. Haben wir noch Zeit, bevor wir wieder auf Sendung müssen? Also bevor wir wieder...
Hallo.
Hallo, hier ist nochmal Olli Schulz. Ich werde affig, auch das können wir jetzt nicht senden. Dieses tolle Gespräch, was ich geführt habe. Hier kommt nochmal Jürgen König und erklärt Ihnen alles, was ich da geredet habe. Ach Mensch, ey.
Tja, da bin ich wieder. Das gleiche Spiel wie eben. Die nette Frau von der Bild-Chefredaktion ist dran und Olli sagt nicht Bescheid, dass er das Gespräch senden will. Er smalltalkt zwar wunderbar los, aber leider kommt er mit der unfassbar komplizierten Technik nicht klar. Mann, Mann, Mann.
Ich habe mal eine Frage. Hören Sie mich noch? Oh, jetzt habe ich Sie rausgezogen. Warten Sie, bleiben Sie mal ganz kurz dran. Ich habe hier irgendwas rausgezogen.
Olli, Scheiße. Das gibt es nicht.
Oh nein, jetzt habe ich
das. Bist ein Vollidiot. Oh, Olli Schulz, Gott, meine Damen und Herren.
Oh Gott.
Das wäre die große Gelegenheit, hier mit Scherzanrufen bundesweite Berühmtheit zu erlangen.
Hallo? Ach Mann, ey, jetzt ist das hier alles. Das ist eine Scheiße hier. Hallo? Ach, wenn das Telefon doch bloß gehen würde, hören Sie mich zufällig? Ich muss Sie mal auf laut machen. Das ist ja alles, das ist ein Debakel jetzt. Das ist. So, hören Sie mich?
Ja.
So, ich wieder. Olli fragt jetzt also die wirklich ebenfalls ausnehmend freundliche Dame aus der Bild-Chefredaktion, ob der Erfolgsmensch Kai Diekmann Raucher ist oder nicht. Die gute Frau ist ein wenig verwundert und sich vor allem nicht sicher, ob sie diese doch recht persönliche Frage wirklich beantworten soll und schlägt deshalb vor, unsere beiden mit der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit zu verbinden. Das wirft wiederum Herrn Böhmermann völlig aus der Spur.
Wo stellt einen denn die Chefredaktion hin weiter, sag mal? Wo geht's denn da jetzt noch hin?
Ah, komm, sind wir wieder hier.
Petrus?
Bitte warten.
Mann, Olli, ey. Das gibt's doch nicht. Das ist ja schlimmer, als bei der ARD mal was rauszubekommen. Du musst übrigens jedes Mal sagen, dass das Telefonat zu Trainingszwecken aufgezeichnet wird. Mindestens.
Oh Gott, ey. Müssen wir gleich schon wieder Werbung machen? Hier sind wir schon wieder am Punkt. Pass auf, wir machen kurz Werbung. Die lassen
legen wir mal auf, komm. Ich hab da auch keine
Zeit. Nee, wir bleiben dran. Wir machen kurz hier Musik. Und gleich sind wir wieder da hier in der Warteschleife.
Bitte warten.
Radio 1. 1. Nur für Erwachsene.
Hier sind wir wieder zurück bei Sanft und Sorgfältig. Ich befinde mich immer noch in der Warteschleife beim Axel Springer. Und heute herauszufinden, ob Kai Diekmann jetzt Raucher ist oder nicht. Weil wenn der raucht, wenn der Raucher ist, höre ich auf zu rauchen. Versprochen, ab sofort. Jan. Hörst du mich, Jan?
Ich glaube, da ist jemand rangegangen.
Bitte warten.
Nein.
Nee.
Du kannst auch mal eine Sendung rumkriegen, ne?
Ja, aber das kann doch nicht sein, dass das so schwer ist, rauszubekommen.
Ich würde nur wissen,
auch wirklich keine verfängliche Information.
So, nun wird sich ja sicher keiner mehr wundern, dass ich hier schon wieder auftauche. Die nette Frau aus der Chefredaktion hat sich nämlich wieder gemeldet. Sie könne leider bei der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit gerade nicht durchkommen, würde aber Olli die Durchwahlnummer der zuständigen Kollegin Frau Petersen geben. Da hätten wir uns wohl warm anziehen können, wenn wir diese Nummer jetzt hier über den Äther gejagt hätten.
Ach Gott. So, jetzt rufe ich dann nochmal Frau Petersen an.
Wirklich. Ruf mal Frau Petersen an. Weil das kann ja wohl nicht sein, dass man das jetzt nicht so einfach rausbekommt. Und ich würde, Olli, du hast da wirklich völlig falsche Vorstellungen. Auch ganz.
Sag mal die Nummer, bitte. Jan?
Ich?
Ja, sag mal einer die Nummer. Ja? Ja? So, wir sind hier immer noch dabei, gerade herauszufinden, ob Kai Diekmann Raucher ist oder nicht.
Ist das rein rechtlich, dass wir das jetzt alles aufgezeichnet haben? Ist eigentlich nicht so ganz sauber, aber andererseits, ich meine, das sind bei Springer auch keiner so genau, ne?
Ach, die können doch mal das ist doch gar nicht boshaft. So, jetzt klingel ich bei Frau Petersen durch. So, warum, jetzt geht's rund.
Ich hab damit jetzt, ich lehne mich mal zurück und.
Jetzt wird der Hund gemolken. Jetzt wird der Hund gemolken, jetzt geht's rund. Pass auf jetzt hier.
Frau Petersen geht bestimmt nicht ran, die ist in der Mittagspause.
Ja, ich wieder. Wir wissen also jetzt, dass wir irgendwann von Frau Petersen erfahren werden, ob Kai Diekmann Raucher ist oder nicht. Der nette Kollege, der jetzt am Telefon ist, kann leider nur mitteilen, dass Frau Petersen gerade nicht am Platz ist. Sie würde aber in einer Viertelstunde zurückrufen. Ollis charmanter Versuch, dem Herrn das große Diekmann-Raucher-Geheimnis zu entlocken, läuft leider ins Leere. Ich für meinen Teil bin jetzt jedenfalls raus, zumindest für heute. Hoffe ich.
So, Jan, weißt du was?
Wahnsinnig nett, ne? Ist wahnsinnig nett.
Das sind alle nett. Weißt du was? Das ist nämlich das neue, nett ist das neue Böse. Wirklich, sag ich dir. Ach, weißt du was? Meinst du, die machen uns fertig dafür, dass wir die jetzt anrufen? Nee, ne? Wir haben ja gesagt.
Warum? Das ist ja wirklich eine ganz normale, das wird sicherlich die Information uns bis spätestens nächste Woche erreichen. Und ich weiß aber nicht genau, ob das ist jetzt nun nicht so eine brillante Idee, die Menschen in Nichtraucher und Raucher zu unterteilen. Auch nicht so richtig was Neues. Aber ich meine, na gut, warum nicht?
Wieso?
Warum
die Bild-Zeitung macht jetzt auch nichts Neues unbedingt. Also, das kann man nicht sagen, dass das jetzt unbedingt hier alles. Alte Schule machen wir halt heute so ein bisschen, ne?
Das ist alte Schule. Ist okay. Ich finde, wir rufen einfach eine Viertelstunde zurück und dann wird das sicherlich jetzt geklärt werden im Rahmen dieser Sendung. Lass uns doch jetzt mal gleich an die großen fünf gehen, weil die haben wir ja versprochen und das müssen wir noch einhalten, sonst gibt's Ärger.
Das machen wir gleich
vom Hörer.
So, müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Musik machen oder sind wir, ja, ne? Ich glaube, es wäre mal wieder Zeit, dass wir ein bisschen heute noch, die gleich nach Verkehr, Werbung, nach dem ganzen heißen Scheißdreck, der jetzt gleich noch kommt, gibt es hier noch Brettspiele und wir machen die großen fünf Brettspiele. Dann versuchen wir nochmal rauszufinden, ob Kai Diekmann Raucher ist. Und du kannst dir mal überlegen, wie viele wichtige Leute in deiner Produktion, für deine Fernsehsendung, sind Raucher, Jan? Viele, oder?
Wir haben einen einzigen Raucher und die Band raucht. Also nicht alle aus der Band, aber einige aus der Band.
Philipp Kiesbohrer raucht doch, oder?
Nicht Raucher. Beide Geschäftsführer nicht Raucher. Es gibt Michael, der unser Studio designt hat, einer von beiden, der ist Raucher.
Siehst du? Und der hat ja maßgeblich Anteil an dem Erfolg deiner Sendung.
Ja, und weißt du, es gibt bei uns in der Firma ein großes Einstellungskriterium. Da können jetzt auch die Gewerkschaften ruhig kommen. Keine Tätowierungen und wer Raucher ist, wird gar nicht erst eingestellt. Ist so. Es ist so. Du, und keine Frau natürlich.
Ihr habt ein Gesicht tätowierten Security-Mann, ey. Der sieht aus wie ein Puzzle.
Das ist aufgemalt. Sieht aus wie ein Puzzle. Das ist Bart. Der ist aber freier Mitarbeiter.
Ja? Achso, okay.
Ja, weil das ist kompliziert. Über den darf ich öffentlich nicht reden, weil sonst klingeln die Hells Angels an der Tür. Nee, das ist nicht wahr. Stimmt nicht.
Okay.
Musik. Mach mal schnell Musik.
Hier ist sanft und sorgfältig. Hier ist die Sendung für die Bandidos, die Hells Angels und alle anderen Rockerclubs zusammenbringen.
Alles heute. Furchtbar. Furchtbar heute.
Ach, komm. Bis gleich.
Oh Gott.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Hier ist sanft und sorgfältig.
Hey, hallo.
Militärisch aufgestellt sind wir.
Gedrillte gute Laune. Wir sind's, die Therapeuten von Save and I Do.
Und wir legen
jetzt
los.
Wir sind immer noch kurz davor, zurückzurufen beim Axel Springer Verlag.
Genau.
Es kann sein, dass diese Sendung zum großen Teil geschnitten werden musste, weil wir im Nachhinein nicht die Genehmigung bekommen haben dafür, dass wir das ausstrahlen dürfen. Weil wir einfach dann, wir sind solche Wildkatzen. Wir laufen durch die Gegend, uns ist Recht und Gesetz scheißegal. Wir sind so ein bisschen eigentlich wie die Springerpresse, nur halt mit weniger Reichweite.
Das stimmt.
Gar nicht wahr. Wir haben mehr Reichweite.
Wir haben mehr Reichweite als die Springerpresse und haben dafür aber weniger Anwälte. Das ist das Problem. Anwältmäßig kann man uns. Ja, ist doch das Problem. Wir haben weniger Anwälte. Hast du einen richtig guten Anwalt, der dich rausboxt, wenn du jetzt im Knast landest?
Klar.
Wenn jetzt irgendwie eine Frau schreibt, hier, Jan Böhmermann hat versucht, mir die Eichel ins Ohr zu schieben. Und könnt ihr die denn? Ja, wirklich. Ja, weißt du was? Das kann einem immer mal passieren. Du alleine mit einer fremden Person im Raum und die hat irgendwie keine Lust, dass du irgendwie Erfolg hast und so. Und dann geht die irgendwo hin. Oder ein Mann, kann auch ein Mann sein. Jan Böhmer hat für, ja, Thorsten, 21 Jahre alt, Hipster aus Berlin, alleine in der U-Bahn mit Jan Böhmermann. Jan Böhmermann hat versucht, mir die Eichel aufs Auge zu legen. Ja, ich meine, das kann doch alles passieren, oder? Was machst du denn dann? Wen rufst du? Du kommst ins Gefängnis, weil einer sagt hier, optionale Eichelbelästigung von mir, von dir. Also was kann da passieren? Also wen würdest du anrufen? Was wäre die erste Person, die du anrufen würdest?
Anwalt.
Wirklich? Mhm. Ich würde Kai Diekmann anrufen und ihm sagen, er soll eine Riesennummer draus machen.
Ja, ja, kann man auch so machen natürlich, aber ich weiß nicht, ob das dann so zu deinem Besten, ich meine, doch, ich glaube, wir sind beide so Persönlichkeiten, es würde immer zu unserem Schlechtesten kippen, so eine Nummer. Es gibt ja auch Leute, also Dominik Strauss-Kahn, da wurde ja schon, also natürlich mal gegengetreten, aber ich meine, letztlich, der ist ja immer noch, ich sag mal, ist ja immer noch nicht ganz klar, ob das alles wirklich wahr war und so, aber Kachelmann auch vernichtet natürlich, absolut vernichtet.
Ja, es ist... Du bist
das ist wirklich, es ist eine schwierige Geschichte. Ich glaube aber, dass dazu aber noch kommt, also ich meine, wir neigen jetzt beide nicht dazu, erstmal Leuten Eicheln aufs Gesicht zu legen, einfach so in Räumen, in denen keiner zuguckt.
Ah, nee, ich auch nicht. Also, ich auch nicht. Bin ich nie auf die Idee gekommen.
Okay. Nee, und ich glaube, dass das schon Ausnahmefälle sind, dass sowas passiert. Also auch diese Karl-Dall-Nummern, musst du dich aber auch schon mit Leuten, da müssen ja sämtliche sozialen Filter, Firewalls in deinem Kopf ausfallen vor lauter Geilheit, dass ich mit Leuten, ich sag mal, dass du dich mit Leuten in einen Raum begibst, vielleicht auch nackt oder sowas, wo das nicht so eine gute Idee ist, das zu tun. Ich glaube, das merkt man rechtzeitig.
So, und wir machen jetzt eine Schnellrunde, die großen fünf. Lass mal den Trailer einspielen.
Die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
So, und hier sind die großen fünf Brettspiele von Jan Böhmermann und Olli Schulz definiert. Auf Platz fünf bei mir, wer ist es? Dieses Brettspiel, wo immer die ganzen Gesichter waren und wo man immer so, hat er eine Brille auf, hat er das, fand ich sehr gut. Hat mein detektivisches Gespür schon damals sehr geschärft. Auf Platz fünf bei dir?
Das Disneyland Paris Spiel habe ich habe ich geschenkt. Ja, das ist ein Spezialding von mir. Habe ich, als das Disneyland Paris aufgemacht hat, war ich ein Riesenfan. Ich war in mega Disney Mickey Mouse Alter und ich habe mir das so sehr gewünscht, weil ich nicht in das Disneyland fahren konnte, weil meine Eltern wir hatten einfach das Geld nicht und habe mir wenigstens das Brettspiel gewünscht und habe das dann bekommen und habe dann irgendwie 3,5 Jahre lang damit gespielt. Und deswegen auf Platz 5.
Okay, auf Platz 4 bei mir ist Dr. Bibber. Ist eigentlich kein richtiges Brettspiel, ist ein Geschicklichkeitsspiel mit diesem Menschen, der offen liegt, wo man die Knochen aus dem Körper nehmen muss und wenn man dann mit dieser Zange dagegen gekommen ist, dann hat das gepiept, dieser Draht. Kennst du Dr. Bibber noch?
Ja, kenne ich. Und bei mir ist auf Platz 4 ein ähnliches Spiel, das heißt Captain Klappermann. Ah. Das ist ein Skelett gewesen, ein Piratenskelett. Und das hatte eine Augenklappe und einen Hut auf und das musste man abnehmen. Wenn man nicht vorsichtig genug war, dann hat Captain Klappermann angefangen zu klappern und hat man verloren.
Bei mir auf Platz 3 ist ein Brettspiel, das haben wir uns damals selber mit den Pfadfindern ausgedacht. Das hieß Siam Johnny. Da war alles ganz dunkel. Die Jungs saßen im Kreis und du musstest mit der Hand. Aber ich kann das jetzt nicht, weil das ist ein sehr explizites Spiel. Wir waren sehr jung damals. Aber Siam Johnny ist auf Platz 3 bei mir.
Bei mir ist auf Platz 3 das Nie fährt in der Achterbahn.
Ah, super.
Das war eine Achterbahn, man konnte kneten, man musste Pantomime machen, das ist so ein bisschen, so Spiel des Lebensmäßig, man musste so ein paar Aufgaben erledigen und das fand ich immer ganz toll, vor allem die Knete, die dann nach zweimal Spielen voller Haare und Popel war,
ja,
und die man
nicht mehr. Da bin ich geärgert.
Guck mal, dann kommt direkt wieder meine alte Allergie gegen das Nierfeld in der Achterbahn und die Knete vor allem darin raus. Das ist bei mir auf Platz 3.
So, auf Platz 2 bei mir ist, Spitz, pass auf. Kennst du auch noch, ne? Mit dem wurde
ist aber eigentlich kein richtiges Brettspiel, aber ist Captain Klappermann ja auch nicht und Dr. Bibber eigentlich auch nicht.
Und wir nehmen es heute nicht.
Gesellschaftsspiel.
Gesellschaftsspiel, ja. Und das ist bei mir auf Platz 2. Auf Platz 2 bei dir?
Scotland Yard, habe ich als Jugendlicher geschenkt
bekommen. Super Spiel.
Und fand ich toll, aber fand ich immer auch nur deswegen toll. Ich wollte immer Mr. X sein und hatte Bock, mich von anderen jagen zu lassen, wollte aber nicht so gerne derjenige sein, der jagt. Mhm. Und deswegen hatte keiner Bock mehr mit mir das zu spielen.
Auf Platz 1 bei mir Sagerland. Da mit diesen Bäumen, weil hat das Erinnerungsvermögen geschärft, fand ich super. Hatte auch so leicht mystische Züge mit diesen kleinen Dingern und so. Fand ich ein gutes Spiel. Sagerland ist meine Nummer 1 bei den Brettspielen. Habe ich auch am meisten gespielt. Das war noch, als meine Eltern noch, glücklich waren und ich auch halbwegs, als die ganze Familie, bevor wir das Haus verkaufen mussten und.
Auf Platz 1 bei mir steht Monopoly. Das Spiel, was erst Familien zusammenführt.
Monopoly, Monopoly, wir sind nur die Randfiguren in einem schlechten Spiel.
Monopoly. Von wem ist das?
Klaus Lage, kennst du das nicht mehr?
Oh Gott.
Ja, kennst du nicht mehr Monopoly?
Das sind Texte aller Zeiten.
Ah, das ist ein volles emotionale Lied, Mann. Wie der Papa das ganze ihr Leben fürs Betrieb macht und dann irgendwie am Ende wird er geschasst von der Firma, weil er irgendwie zu alt ist und er kriegt kein Dankeschön. Monopoly, wir sind nur die Randfiguren in einem schlechten Spiel. Und die Herren von der Schlossallee verlangen viel zu viel. Großartige Texte damals. Das war noch ein Mann der Straße. Sozialarbeiter Klaus Lage, der hat den Menschen noch berührt. Mit seinem dicken Pemmel und seinen geilen Gitarrensounds. Wirklich. Das war echt ein ehrlicher Typ.
Das war mein Platz 1 und deiner?
Habe ich doch gerade gesagt. Mein Platz 1 ist Sagerland.
Ach so, das war Platz 1.
Ja.
Meine Damen und Herren, da war das heute eine kurze, etwas verwirrte Ausgabe von Die großen 5. Abbinder.
Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
So, wir machen jetzt noch ein bisschen Pause, nehme ich an. Und dann gibt es nochmal gleich Vollkontakt mit dem Axel Springer Verlag.
Und wir müssen auf jeden Fall die rechtliche Geschichte auch bitte live in der Sendung klären.
Ja.
Ansonsten können wir die Sendung nicht gebrauchen. Dann wird die sehr kurz und es wird sehr viel gepiepst.
Okay, dann mache ich das mal ganz kurz klar. Bis gleich.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Monopoly. Hier ist sanft und sorgfältig für die Figuren aus der Schlossallee. Und ich versuche jetzt noch einmal Frau Büb anzurufen von der vom Axel Springer Verlag und herauszufinden, ob Kai Diekmann, das ist die große Frage unserer heutigen Sendung, ob Kai Diekmann Raucher oder Nichtraucher ist. Und ich will es einfach mal durch. Erstmal muss ich Frau Petersen aber auch Frau Büb auch noch sagen, dass das hier aufgezeichnet wird. Oh, jetzt klingelt's.
Ging aber schnell.
Hallo, hier ist Olli Schulz.
Sandra Petersen, Axel Springer. Hi.
Frau Petersen, dass ich Sie nochmal erreiche. Wie geht's Ihnen?
Wunderbar. Und Ihnen?
Auch ganz gut. Wir sind gerade, ich sag's Ihnen gleich, Frau Petersen, wir kommen in guten Absichten. Wir zeichnen gerade auf unsere Radiosendung sanft und sorgfältig. Ich weiß nicht, ob Sie uns kennen.
Ja.
Tatsächlich, Mensch, wir sind erfolgreicher, als wir dachten. Und wir haben heute das Thema unter anderem gehabt, Erfolgsmenschen. Rauch, also ich habe die Theorie aufgestellt, die Herrn Böhmermann total bestreitet, dass viele Erfolgsmenschen Raucher sind. Und auch immer waren und auch dieses Land aufgebaut haben. Ich kann nur Helmut Schmidt gerade sagen. Der hat so viel nachgedacht und geraucht. Willy Brandt, so viele Leute. Aber auch Churchill, Eisenhower waren alles Raucher gewesen. Und viele Leute, die dem Land nicht gut getan haben, waren Nichtraucher. Jetzt ist meine Frage, ist Herr Diekmann Raucher oder Nichtraucher? Können Sie mir das beantworten? Frau Petersen?
Ja.
Er ist Raucher?
Nein, er ist nicht Raucher.
Ach komm, eine raucht
er
ab und zu.
Frag mal, ist er Erfolgsraucher?
Er raucht.
Bei Erfolg.
Ist er bei Erfolg? Raucht er bei Erfolg? Ist er ein Erfolgsraucher, eine Zigarre mal? Oder
er,
so?
Raucht nicht.
Er raucht nie?
Nein. In Übel. Okay, er raucht nicht. Ich will jetzt nicht ausschließen, aber er hat bestimmt mal gehört. Aber er raucht nicht.
Er raucht? Aber was sag ich? Was habe ich dir gesagt, Olli? Was habe ich dir gesagt?
Jan hat mal wieder recht. Das kann ich nicht glauben. Dass der nicht. Also ich dachte, der raucht ab und zu.
Das Leben kann hart sein.
Ja, aber rauchen Sie ab und zu mal eine?
Ich rauche auch nicht.
Nee. Rauchen auch nicht, okay. Und,
bitte, Olli, hör jetzt an diesem Punkt bitte
okay,
auf.
Eine Frage noch.
Ach so, das ist jetzt wichtig.
Das ist jetzt eine. Raucht der nach dem Sex?
Oh, komm, jetzt hör mal auf, Olli. Olli, hör mal bitte auf. Das ist nicht lustig. Du musst die rechtliche Frage jetzt stellen. Sonst.
Okay, Frau Petersen, eine letzte rechtliche Frage. Wir sind gerade auf Sendung.
Nein, das war schon die letzte. Eine Frage, das war schon die
darf
letzte.
Ich das okay, auch, darf ich die Sendung, noch. Darf ich das Gespräch hier ausstrahlen in unserer Radiosendung, Frau Petersen?
Können Sie gern machen.
Sie sind ganz süß.
Yes!
Wissen Sie was, Frau Petersen? Sie haben damit unsere Sendung gerettet. Schöne Grüße an die gesamte Chefetage von Olli Schulz und Jan Böhmermann. Und,
das werde ich mit herzlichen Grüßen weitergeben.
Und wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche.
Gleichfalls.
Fühlen Sie sich mal in meine großen Affenarme Tschüss. Eingewickelt.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Du, jetzt weiß ich aber
ich glaub,
nicht
genau. Ich glaube, da lief ein bisschen was mit Frau Petersen um mir.
Das nee, das glaubst du aber auch nur.
Ja.
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie jetzt unsere Ausgangsthesen eigentlich waren. Du hast gesagt,
ja, eigentlich auf jeden Fall Raucher. Ich habe gesagt.
Du hast es irgendwann gedreht.
Ja.
Du hast die Nummer irgendwann gedreht.
Ja.
Und jetzt habe ich auf einmal eine andere Meinung als am Anfang.
Ich auch.
Also ich
aber
gesagt,
das ist doch der Sinn unserer Sendung, dass ich auch alles mal wieder drehen kann.
Aber was ist denn jetzt Kai Diekmann eigentlich? Ist er jetzt ein Erfolgsmensch oder ist er kein Erfolgsmensch?
Nein, ist kein Erfolgsmensch.
Ein guter oder ein schlechter?
Ist kein Erfolgsmensch.
Das, aber ich bin auch ein Nichtraucher und ich bin auch, hab mich bislang bin
aber
auch
du machst seit zweieinhalb Jahren mit mir die Sendung und manchmal ist es Atem an Atem sind wir manchmal gewesen und du hast auch ein bisschen Nikotin immer von mir mit gehaucht. Deswegen bist du auch, solange du mit mir diese Radiosendung machst, bist du auch erfolgreich im Fernsehen, weil du ein bisschen von meinem geilen, positiven Nikotin abbekommst.
Meine Damen und Herren, wenn Sie eins gelernt haben heute in dieser Sendung, in dieser etwas chaotischen Sendung, die auch viel jetzt die Telefongebühren von Radio 1 und der ARD belastet hat, dann ist es, dass Rauchen eine gute Sache ist. Und wenn Sie nicht rauchen, dann müssen Sie leider als Chefredakteur der Bild-Zeitung werden. Nichts anderes bleibt Ihnen dann übrig. Aber ich muss also wirklich extrem, warum haben wir bei der ARD nicht so freundliche Mitarbeiter am Telefon? Das frage ich mich. Ich wüsste gar nicht, wo ich anrufen sollte bei der ARD, um mich um mal zu fragen, haben wir überhaupt einen Chef bei der ARD oder ist das...
Die Bild-Zeitung ist die einzige Zeitung, wo du jemanden erreichst, und der ist auch noch freundlich und kompetent. Das muss man jetzt auch mal sagen. Das hat jetzt nichts mit dem Inhalt der Zeitung zu tun. Die sind einfach gut aufgestellt. Und weißt du, woran das liegt?
Geld.
Amerikanische Verhältnisse, Silicon Valley, Lederarmbänder, Bart, Brille.
Ich habe eh das Gefühl, dass Frau Petersen gerade eben mit dem Telefonat auch eine Idee für eine App hatte. Die ja quasi unliebsame Anrufer, direkt bevor sie überhaupt durchgestellt werden, bereits rausfiltert. Anhand am Klingeln erkennt, dass Olli Schulz anruft zum Beispiel. Oder vielleicht an der Tatsache, dass seine private Nummer auf dem Display ist. Das ist eventuell eine Geschichte, wo man vielleicht nochmal in Zukunft mehr voneinander hört. Das freut mich, wenn mal, hey Olli Schulz, haben Sie nicht einen Kommentar zu der Tatsache, dass Sie das Klaus Lage neues Album rausbringt, das Eichel in der U-Bahn heißt, wo es in einem Song unter anderem um Sie geht? Das wird jetzt bestimmt passieren, weil deine Nummer ist jetzt da, obwohl meine ist da bestimmt auch.
Meinst du, man kann sich auch in seinem freundschaftlichen, würdest du dich gerne in einem freundschaftlichen Verhältnis mit dem Axel Springer Verlag befinden?
Ich bin eigentlich in meinem gar keinem Verhältnis eigentlich ganz gut aufgehoben. Wobei ich tatsächlich, was ist das denn? Wobei ich tatsächlich also gar nicht so ein Verlagsfascho bin. Ich finde zum Beispiel, ich habe jetzt irgendwie der Welt auch schon mal ein Interview gegeben oder sowas. Aber mit der Bild-Zeitung habe ich es halt nicht so. Tut mir leid.
Und stimmt das, dass du jetzt zusammen bald eine neue Sendung machst? Böhmermann und Stuttgart-Barre, wo ihr zusammen so einem halbrunden Tisch sitzt und euch so Gäste einladet und dann...
Da möchte ich nicht drüber reden.
Ach so, okay.
Und ich weiß gar nicht, warum du das jetzt hier in der Sendung noch zum Ende raushaust. Können wir das bitte rausschneiden am Ende?
Nö, das machen wir mal nicht. Das machen wir jetzt mal nicht. So, das war sanft und sorgfältig. Die chaotische kleine Radiosendung am Sonntag für Sie, liebe Radiofreunde. So.
Und ich rufe jetzt nochmal ganz kurz bei Frau Petersen an und sage, dass ich weiß nämlich, ich kenne ein It-Girl, mit dem du schon mal was hattest.
Ja.
Ich sag nur Teppich und Luder und falsche Brüste. Aber mehr dazu nächste Woche, wenn Olli Schulz nämlich seine erste Bild-Titel-Story hinter sich hat. Und ich bin derjenige, der aus Medienkreisen, immer wenn anonym zitiert wird, aus Medienkreisen sickerten folgende Informationen durch. Das bin ich dann.
Weißt du was, Jan, und ich werde mal bald raus sagen, dass immer, wenn du diese Sendung mit mir aufzeichnest, Kader Loth zwischen deinen Beinen kniet. Hä? Also, pass mal gut auf, was du da sagst.
Seitdem sich die Implantate rausgenommen hat, ist das wieder eine ganz normale Frau, wie jede andere auch. Und sie macht das dann nur zwischen meinen Beinen. Das ist quasi, ich habe den Platz untervermietet. Da ist nichts Sexuelles, weil die halt ist momentan, brauchen die so viel, hat ein bisschen Geldnot und die wohnt zwischen meinen Beinen.
Ja, hat die Zähne rausgenommen. Alles klar, das war's für diese Woche. Sorgfältig.
Hashtag aufschreiben, meine Damen und Herren. In der nächsten Woche kann es sein, dass wir die Sendung bereits ohne Olli Schulz machen und dann sitzt hier völlig zurecht Anne Witzurek und dann drehen wir die ganze Welt mal auf links und machen sie besser, als sie vorher war. Bis nächste Woche. Olli, du bist jetzt auf Tour, ne? Also das kann sein, dass du nächste Woche noch völlig zerstört irgendwie zurückkommst.
Mhm. Kriegen wir schon alles hin, Jan.
Gute Sendung war das diese Woche.
Findest du?
Gutes in Anführungsstrichen.
Alles klar. Und
ironisch gemeint.
Bis bald, liebe Radio 1-Hörer. Liebe Radiofreunde. Also, oh Gott. Oh Mann, wir sollten auch nicht mehr morgens um 8 auf.
Ja. Das ist einfach eine absolute Frechheit. Das ist wirklich, ich gehe mich jetzt beschweren.
Heul doch rum, Mann. Ey. Du bist auch so eine Petze. Anstatt dich mal für deinen leicht verwahrlosten Freund Olli Schulz ein bisschen stark zu machen, fängst du noch an, dich zu schämen. So seid ihr nicht, Raucher, nämlich so, ne? Und ich muss wieder mit Eisenhower, Churchill und so zusammen rumhängen und die Welt retten.
Bye, bye.
Bis dann.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.